Spätestens zur sogenannten Midlife-Crisis, ich sage lieber Midlife-Chance, wird uns dieser spirituelle Reifen mit einer Vehemenz und einer Energie präsentiert, dass wir gar nicht umhin kommen, uns diese Sinnfragen zu stellen.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag. Liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser zweiteiligen Miniserie des Gesundsein-Podcasts geht es um Resilienz. Resilienz klingt für viele vielleicht wie ein sehr weich gewaschener Begriff, allerdings steckt so viel mehr für unsere Gesundheit dahinter, als wir uns vielleicht vorstellen könnten. Um wirklich in die Tiefe zu gehen und zu verstehen, was hinter diesem Begriff steckt, spreche ich mit Wolfgang Roth. Er hat mehr als 30 Jahre Erfahrung aus Forschung und Praxis zu diesem Thema und extrem viele Insights mit uns zu teilen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim ersten Teil der Resilienz-Miniserie. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Gesundsein-Episode, heute mit Wolfgang Roth. Wolfgang, hallo, herzlich willkommen.
Stefanie, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Heute reden wir über ein Konzept, würde ich mal sagen, was sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat in den letzten Jahren. Und du wusstest aber schon viel, viel länger, dass das wichtig ist. Du machst das nämlich schon seit 30 Jahren?
Ja.
Ja?
Genau.
Genau, vielleicht willst du dich uns mal ganz kurz vorstellen, damit wir wissen, worum es genau geht.
Also wenn ich das schon seit 30 Jahren mache, kann man ahnen, dass ich schon etwas fortgeschritteneren Alters bin. Ich habe jetzt die 60 überschritten und beschäftige mich wirklich seit 3 Jahrzehnten mit dem Thema Resilienz. Damals noch unter dem ungewöhnlichen Namen Bielefelder Invulnerabilitätsstudien. Aus meiner Sicht ein schrecklicher Begriff, weil...
Ja, den kann sich niemand merken.
Kann oder will invulnerabel sein, ja. Selbst Achilles hatte seine Verse.
Genau.
Ich glaube, das ist auch gut so, dass Menschen die haben. Ja, und vor 30 Jahren ist der Funke übergesprungen. Es hat mir einfach absolut gepackt, dieses Thema Resilienz, Salutogenese, was steckt da dahinter? Wie kann der Mensch sich resilienter aufstellen? Ja, und dann ging es einfach immer tiefer und immer tiefer. Und dann kommst du an den Fragen nicht vorbei, ja, wer ist denn überhaupt resilient? Und es ist immer der Mensch. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir an mancher Stelle offensichtlich den Menschen hinter der Resilienz vergessen. Und da habe ich das Ganze wieder ein bisschen für mich umgedreht und habe gesagt, nee, der Mensch darf im Mittelpunkt stehen und jetzt schauen wir es uns doch mal unter der Priorität an. Der Mensch steht im Mittelpunkt.
Und du hast dann kurzerhand auch ein Institut für Resilienz gegründet.
Genau. Das war dann 2013, als ich die Vision hatte, diese Resilienz im Sinne von Menschen stärken, Gesundheit fördern, ein bisschen mehr zu verbreiten, weil ich glaube, das würde Sinn machen, darüber zu informieren, zu beraten und Menschen zu bestärken, selbstwirksam und eigenständig ihr Gesundheit und ihre Resilienz beeinflussen zu können.
Genau, du sagst ja schon, dass Resilienz einfach ganz klar mit dem Thema auch Gesundheit, Salutogenese verbunden ist. Das heißt, wie resilient wir sind, sagt am Ende, wie gesund wir auch am Ende dastehen. Weil es, ne, also was steckt denn hinter dem Wort Resilienz? Was bedeutet das so für dich?
Naja, was ursprünglich dahinter steckt, ist ja eher die Materialwissenschaft, die sagt, einen Gegenstand, den man verformt, verbiegt, wenn der Druck nachlässt, dann geht er in seine Ursprungsform zurück. Naja, da haben wir schon wieder so ein Thema. Ich bin halt kein Gegenstand und ich gehe auch nicht mehr in meine Ursprungsform
zurück. Genau, nicht in die Ursprungsform zurück.
Deswegen hat sich dieser Begriff wirklich mehr irgendwann auf den Menschen bezogen, dann kam er zu dieser Invulnerabilität, dann hat sie das weiterentwickelt zu Resilienz und irgendwann hat man gesagt, vielleicht sind wir jetzt schon bei Resilienz 2.0, ja, dass es nicht mehr nur um Stärke und Widerstandskraft geht, sondern dass es um die Integration der Vulnerabilität und der Schwäche gleichermaßen geht.
Spannend.
Und deswegen ist für mich heute Resilienz eine Mischung, eine Verbindung aus Stärke und Schwäche?
Ja, weil es natürlich auch immer dieses Gleichgewicht irgendwie sein muss am Ende des Tages, ne? Wenn wir nur stark und nur resilient sind, da sind wir gleich in meinem Lieblingsthema der Toxic Positivity wahrscheinlich, ne? Dass den Menschen sagen, Mensch, warum bist du da jetzt nicht resilienter? Warum schaffst du es da jetzt nicht durchzukommen? Ja, du musst einfach nur resilienter sein. Und das bringt mich auch zu meiner ersten Frage, ehrlich gesagt, weil resilient sein, ja, soll der Mensch können, soll der Mensch lernen. Aber ab wann wird es vielleicht auch ungesund, ja, zu versuchen, resilient zu sein? Und man sagt ja immer, in schwierigen Lebenssituationen zeigt sich ja, wer von uns jetzt da resilient ist oder wir entwickeln vielleicht irgendwie neue Resilienz dadurch. Aber dabei spielt ja die subjektive Wahrnehmung der Lebenssituation eine extrem starke Rolle. Und so richtig objektivieren kann man das ja eigentlich gar nicht. Wer definiert denn jetzt, was schwierige Lebenssituationen sind zum Beispiel?
Eine sehr, sehr spannende Frage. Ich beantworte sie mal mit einer etwas kuriosen Antwort. Jeder Mensch ist resilient, der noch hier ist. Das glauben die Menschen, die da in Beratung, Coaching oder Therapie kommen, ja oft nicht mehr, oder sie glauben es und fühlen es nicht mehr. Das sind die Komponenten. Ja, also ich kann natürlich etwas glauben und dennoch nicht fühlen. Ja, ich kann in den Spiegel schauen und sagen, ich bin schön. Ob ich das gleichzeitig fühle, es ist auf einer anderen Ebene. Aber ich komme zurück. Jeder Mensch ist resilient, der noch da ist. Jetzt ist die Frage, wer legt denn da fest, ob die Person resilienter sein muss, in Anführungsstrichen? Legt es die Person selbst aus einem Wunsch bis hin zu einem Leidensdruck fest? Oder legt die Umgebung fest, dass diese Person gefälligst resilienter sein sollte?
Genau. Allein wenn man unterschiedliche Berufsgruppen anschaut, ja, kann man ja sagen, zum Beispiel, Mensch, die Pflegekraft im Krankenhaus, die ist wahnsinnig resilient, ja. Die Kindergärtnerin, ja, die ist wahnsinnig resilient, ja. Und die, weiß ich nicht, Mitarbeiterin in der Buchhaltung, je nachdem, wie natürlich auch da irgendwie die Führung ist und so, die muss vielleicht ein bisschen weniger resilient sein, ja, weil die Aufgaben alle standardisiert sind, weil das Stresslevel vielleicht nicht so hoch ist oder zumindest nicht so fluktuiert. Ist da was dran? Also kann man das so objektiv einschätzen oder sagst du, also gibt es eine objektive Komponente und eine subjektive Komponente und wie bauen die sich zusammen?
Ganz dünnes Eis, dieses Thema.
Ja.
Weil wenn du als Therapeut mit Situationen konfrontiert wirst oder warst, wo vermeintlich resiliente Menschen den Suizid gewählt haben, und du dich danach fragst, habe ich das nicht erkannt oder hat die andere Person gut Schauspielert oder haben wir noch etwas als resilient im Außen wahrgenommen, was im Innen schon lange nicht mehr so war. Und die Person hat sich einfach mit viel Energie durchgekämpft und wollte den Schein nach außen wahren. Dann würde ich, lange Rede, kurzer Sinn, deine Frage so beantworten: Resilienz ist das individuelle Empfinden von der Person, ja. Wenn die sich als resilient empfindet und mit dem Status der Resilienz im Frieden und zufrieden ist, dann darf das der Gradmesser sein.
Okay, ja, danke. Das ist, glaube ich, eine total gute, ja, Art, darüber nachzudenken. Es ist vor allen Dingen die subjektive Einschätzung und Wahrnehmung und vor allen Dingen auch die Zufriedenheit mit dem Status. Das sind ja zwei unterschiedliche, ich sag mal, Ebenen, würde ich behaupten. Das ist einmal die subjektive, objektive Wahrnehmung, wenn du so willst, und dann einmal die Bewertung davon, ja. Also wie gut finde ich das, ne? Geht das besser, ja? Und da sind natürlich dann auch Leute, die vielleicht schon resilient sind, aber noch mehr von sich selbst fordern, beispielsweise. Vielleicht auch die schwierigeren Patienten als die sagen, ich bin nicht so resilient, aber es ist irgendwie auch okay.
Dieser Punkt, sich einzugestehen, dass man möglicherweise resilient ist, es aber nicht so empfindet. Weil ich komme nochmal zurück, jeder Mensch, der noch hier ist, ist resilient. Und während ich das so formuliere, kommt dieser Aspekt schon wieder rein. Geht es um Resilienz oder geht es um das, was dahinter auf menschlicher Ebene steckt, was das individuelle Wohlbefinden schmälert oder einen Leidensdruck erzeugt? Also wir wollen doch gar nicht darüber reden, ob ein Mensch resilient ist, sondern ob er sich individuell wohlbefindet oder leidet. Und das können wir von außen ja gar nicht sehen.
Genau.
Außer in Extremfällen, ja, in klinischen Extremfällen, ja, wo jemand möglicherweise in einer psychotischen Phase im Außen Dinge macht, wo jeder sagt, oh, da sollten wir jetzt mal genauer hinschauen und Unterstützung anbieten und begleiten etc. Ja, aber jetzt arbeite ich lange Zeit therapeutisch. Mir begegnen diese wenigen Fälle kaum. Das ist aber vielleicht auch mal selektive Gruppe, mit der ich mir wünsche zu arbeiten, nicht die psychotischen in Anführungsstrichen. Jemand anders, der in der Klinik, in der Psychiatrie dann arbeitet, der würde sagen, ja, aber ich habe den ganzen Tag mit den Menschen zu tun. Ja, und da dürfen wir dann über andere Sachen reden als über Resilienz, weil denen ist es dann vielleicht sogar zu soft. Ja, also jemand, der in so einer Psychose drin steckt, ich glaube, da reden wir nicht groß über Resilienz.
Ja, ja. Und Resilienz, ist das, würdest du sagen, so irgendwie der Weg oder das Ziel? Also ist Resilienz zu sein an sich wünschenswert sozusagen? Weil ich glaube, zumindest von dem, was ich aus unseren Gesprächen so verstanden habe, ist, dass man die Kompetenzen für mehr Resilienz oder die Kapazität für mehr Resilienz ja auch weiterentwickeln kann. Worauf muss ich denn zum Beispiel schauen, um an mir selber zu verstehen, inwieweit bin ich denn resilient zum Beispiel? Also wo kann man hinschauen, um das über sich und andere zu verstehen?
Eine sehr schöne Frage, weil sie die Brücke baut zu dem, was der Mensch ist und wodurch sich Resilienz speist. Und dann können wir uns anschauen, dass der Mensch ein biopsychosoziales und spirituelles Wesen ist.
Ja.
Das heißt, diese vier Räder am Lebensgefährt, biologisch, psychologisch, sozial und spirituell, sind die vier Aspekte, aus denen die Resilienz eines Menschen aus meiner Sicht gespeist wird. Und wenn ein Mensch sich in dem Moment nicht wohlbefindet oder nicht resilient fühlt, kann er mal hinschauen, was er biologisch, psychologisch, sozial oder spirituell verändern könnte, um dem Fahrzeug energetisch ein bisschen mehr Energie zuzuführen. Weil das sind so unterschiedliche Begrifflichkeiten, die man aber aus meiner Sicht durchaus ähnlich verwenden kann. Was ist denn Resilienz anderes als ein gewisses Energielevel, ja, das in manchen Lebensphasen sinkt, manchmal nahe Null geht, ja, oder in manchen Lebensphasen steigt. Und Jens, hast du natürlich vollkommen recht. Das können wir beeinflussen, weil sonst bräuchten wir ja gar nicht da sitzen. Dann wäre es Gott gegeben oder es wäre reine Genetik und wir könnten das ja gar nicht verändern.
Ja.
Wir könnten es verändern, aber aus meiner Wahrnehmung dann, wenn wir uns bewusst sind, was wirklich dahinter steckt.
Genau.
Und das ja. Ja.
Und das sind diese vier Säulen im Grunde genommen, ja? Unsere Biologie,
ja.
Unsere Psychologie und dann
ja.
Die soziale Einbettung und dann am Ende, ja, dieses Sinnverständnis vielleicht im Leben, ne? Dieser Glaube vielleicht auch an etwas Höheres, etwas Mächtigeres,
genau.
Die spirituelle Komponente. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass es heutzutage sehr viel so zum Thema, also, der Mensch ist ein biologisches Wesen, so das ganze Thema Longevity, Langlebigkeit schlägt irgendwie in diese Kerbe. Ich glaube auch, dass mittlerweile das Thema mentale Gesundheit, also die psychologische Komponente auch sehr stark medial im Vordergrund steht und dass viele Menschen sich auch mit dem Thema auseinandersetzen, auch viele Arbeitgeber sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und was ich dann aber ganz spannend finde, ist das Thema soziale Einbettung. Unsere sozialen Systeme, die haben sich in den letzten Jahren halt stark verändert, ne? Es hat sich ganz viel in die sozialen Medien verlagert. Familien werden eigentlich auseinandergerissen. So das Thema Zusammenleben in der Großfamilie, das gibt's eigentlich gar nicht mehr so. Die Menschen entwurzeln sich ja sehr häufig aufgrund von zum Beispiel beruflichen Karrierewegen, die einen dann einfach in andere Städte führen. Und auch das Thema Spiritualität, ja. Also das ist ja wirklich aus der Mode gekommen, an Gott zu glauben, habe ich immer das Gefühl. Und es wird ja auch wirklich nicht so wirklich thematisiert in den Medien ganz groß. Die Kirche wird immer ja unpopulärer, auch aus vielen erklärbaren Gründen, keine Frage. Aber darunter leidet natürlich diese Komponente, diese Säule der Spiritualität. Wie beobachtest du das in deiner Arbeit mit den Menschen?
Lass mich einen Aspekt ergänzen, damit bei den Zuhörenden keine Missverständnisse entstehen.
Ja, gerne.
Der spirituelle Reifen an unserem Fahrzeug, da ist ein Aspekt sowas wie Glaube und Hoffnung. Ja. Wesentlich geehrtertere Aspekte sind Bedürfnisse, Werte, Wünsche und Träume. Diesen irdischen Aspekt haben wir aufgrund unserer Sozialisation oder Konditionierung, ach komm, hör auf zu träumen, das ist doch unrealistisch, hör doch auf mit dem Quatsch, ja, Wolkenkuckucksheim, und ja, haben wir uns in gewisser Hinsicht abgewöhnt.
Ja.
Ja. Spätestens zur sogenannten Midlife Crisis, ich sage lieber Midlife Chance, wird
schön
uns dieser spirituelle Reifen mit einer Vehemenz und einer Energie präsentiert, dass wir gar nicht umhinkommen, uns diese Sinnfragen zu stellen. Wer bin ich? Was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Werte? Was macht für mich Sinn? Wie will ich den Rest meines Lebens gestalten? Und deswegen beugelt es so viele Menschen ja genau wegen in dieser Phase, weil das Leben einem diese Fragen mit dieser Vehemenz präsentiert. Ja, die sind mehr oder weniger unausweichlich in dem Moment. Und das Leben will uns damit nichts Schlechtes tun, in Anführungsstrichen, sondern es möchte, dass wir uns besinnen, ob die Art und Weise, wie wir hier in dem Leben unterwegs sind, uns irgendwann mal in einem relativen Frieden den letzten Atemzug machen lässt.
Ja.
Und ich finde es wunderschön, ja.
Absolut. Und deswegen finde ich auch deinen Begriff so schön, ja, Midlife-Chance.
Ja.
Ja.
Und jetzt würde ich dich eben mal fragen, aus deiner tiefen Erfahrung mit dem Thema Gesundheit, weil du steckst da ja auch tief drin. In welchen Lehrbüchern findest du den Menschen als bio-, psychosozial und spirituelles Wesen beschrieben? Oder findest du in den wissenschaftlichen Büchern eher, der Mensch ist ein bio-, psychosoziales Wesen?
Ja, ganz, ganz wenig.
Wundert es uns, dass unser Gefährt mal in die Leitplanken fährt oder bei höherer Geschwindigkeit aus der Kurve getragen wird, wenn wir statt mit 4 Rädern am Wagen mit 3 Rädern unterwegs sind?
Ja, das hast du wunderbar dargelegt und erklärt. Und ich glaube, also mich hat das jetzt emotional total mitgenommen, weil ich glaube, dass es ganz viele Menschen dann auch emotional mitnimmt, mitten im Leben zu merken, scheiße, ich habe mir diese Fragen bisher gar nicht so gestellt, weil immer alles andere irgendwie wichtiger war und das überlagert hat, ne? Und plötzlich merkt man, okay, ich kann das jetzt alles irgendwie schon erreicht haben, aber wenn das mir als Wesen und meinen Werten überhaupt nicht entspricht, wo hat mich das jetzt hingeführt? Warum habe ich das gemacht? Und deswegen finde ich auch dieses Modell von dir so spannend, dass du sagst, das ist eines dieser 4 Räder, ja, ohne die ich einfach nicht fahren sollte. Weil dann komme ich irgendwann an einen Punkt, ja, und da fehlt mir dann dieser Baustein für mehr Resilienz, ja, um durchzukommen, durch schwierige Lebensphasen, durch schwierige Entscheidungen. Dann fehlt mir der Kompass, das innere Gefühl, die Intuition. Und das Schöne finde ich auch, ne, weil Spiritualität, da denken, glaube ich, ganz viele Leute immer nur an Religion, an ja, Kirche, solche Praktiken, aber das ist ja so viel mehr. Der Begriff der Spiritualität, der definiert sich so viel breiter. Und du hast es jetzt gerade ganz schön erklärt. Das heißt, da braucht man jetzt auch nicht unbedingt ja, religiös sein oder sich ne, mit so einem Selbstverständnis in Beziehung zu einer Kirche oder einer Glaubensgemeinschaft irgendwie sehen und ersetzen, sondern das geht auch komplett ohne das.
Ja. Und Das Schöne ist für mich aus meiner Wahrnehmung, dass diese aktuellen jungen Generationen heutzutage schon die Quarterlife-Crisis erleben.
Ja.
Jetzt ist deren Erleben der Quarterlife-Crisis bestimmt auch kein Vergnügen und kein Spaß. Aber was die Restlebenszeit anbelangt, ist es natürlich wunderbar, wenn ich mit Mitte 20, Ende 20 mir meiner Werte, meiner Bedürfnisse, meiner Wünsche und Träume schon so bewusst bin, dass ich, wie du schilderst, nicht mit Ende 40 mir die Frage stelle, was habe ich denn eigentlich bisher? Habe ich nur funktioniert? Ja, war das wirklich alles? Gut, wir überziehen es jetzt ein bisschen, ne? Und gleichzeitig ist es schon eine Lebensphase, wo Menschen ganz, ganz viel hinterfragen. Bin ich stimmig für mich unterwegs und bin ich sinnvoll für mich unterwegs?
Und du hast vorhin auch schon erklärt, dass es ja auch ganz stark von dem Kontext abhängt, in dem sich der Mensch bewegt. Ja, also wie resilient bewegen wir in uns in verschiedenen Lebenswelten, in verschiedenen Arbeitskontexten. Man muss sich ja auch die Frage der Zumutbarkeit stellen. Ja, ich meine, wir als Menschen sind halt so gebaut, dass wir jetzt nicht in jeder Welt zurechtkommen, sondern und wir erleben natürlich auch, dass ganz viele Lebenswelten heutzutage nicht mehr artgerecht sind. Ne? Der Stress ist zu hoch, die Reize sind zu viele. Also was ist denn einem Menschen heute noch zu, also was heißt heute, aber generell zumutbar? Und ab wann wird Anpassung auch ungesund, ja, oder auch selbstschädigend? Das ist so dieser Tipping Point, ne, den ich vorhin schon angesprochen habe. Wie erklärst du das deinen Patientinnen, deinen Patienten? Ja, und wie klopfst du auch irgendwie bei denen ab? Ist das jetzt noch zumutbar oder muss man vielleicht eher im Außen etwas verändern, bevor man jetzt irgendwie an der eigenen Resilienz arbeitet?
Eine hochkomplexe Frage, die du da stellst, weil zum einen bin ich dankbar, dass du die Verhältnisse mit ins Spiel bringst, ja, weil wir reden beim Thema Resilienz oder sollten immer über das Verhalten, das individuelle Verhalten einer Person und die Verhältnisse, in denen ein Verhalten stattfindet, berücksichtigen. Ja. Ich arbeite ja viel in Unternehmen. Da ist nicht selten der Anspruch, machen Sie mal das, die Resilienz der Mitarbeitenden, erhöhen Sie die mal, erhöhen Sie das Verhalten. Über die Verhältnisse, die bei uns bestehen, brauchen wir nicht sprechen. Da werde ich dann oft schon ein bisschen hellhöriger, weil für mich geht das eine nicht ohne das andere. Ein Mensch lebt in Verhältnissen. Und jetzt sage ich das, worauf ich hinaus möchte. Ein Mensch kann noch so resilient sein, wenn die Verhältnisse toxisch sind, wird der oder die Person irgendwann daran erkranken. Ja? Das heißt, jeder Mensch sollte so selbstfürsorglich und so selbstverantwortlich immer wieder schauen, sind diese Verhältnisse, also zum einen sind die Verhältnisse noch gut genug für mich, zum anderen kann, will und darf ich mich an diese Verhältnisse anpassen.
Genau.
Ja? Und jetzt hast du ja die Frage gestellt, wer beurteilt denn dann letztendlich, ob das jetzt eine kranke Anpassung ist oder ob das noch eine gesunde Anpassung ist? Gleiche Antwort wie vorhin, es kann nur das Individuum beantworten. Das kann nur das Individuum, weil das Individuum wird irgendwann feststellen, wenn ich weiterhin hier bleibe, gehe ich zugrunde. Oder das Individuum wird mit der Hoffnung unterwegs sein, ach, ich schau mal, was ich in mir verändern kann, um diese Verhältnisse besser tragen oder ertragen zu können.
Mhm.
Ja. Aber das ist ja Entscheidung vom Individuum.
Mhm.
Wenn das Individuum sagt, ich will ja ihr gar nicht mehr.
Ja, und ich finde das aber so ganz, ganz, ganz spannendes, aber auch schwieriges Thema, weil ich sehe gerade bei ganz vielen Frauen diese Tendenz immer zu schauen, was kann ich denn noch an mir ändern? Was kann ich denn noch anders machen? Wie kann ich mein Framing verändern? Wie kann ich meine Strategie verändern? Wie kann ich damit besser umgehen? Was kann ich noch für mich tun, ja, ohne irgendwie diese Bedürfnisse im Außen befriedigen zu wollen? Und manchmal denke ich mir aber auch, nee, das ist absurd. Das könnten wir uns auch anders oder besser aussuchen. Wo ist so diese, das finde ich immer so ganz schwierig zu entscheiden, weil ich glaube, beide Extreme sind nicht gut, ja. Also sowohl immer alles im Außen zu finden ist nicht oder zu suchen ist nicht gut, sowohl aber alles immer in sich selber nur zu finden ist auch nicht gut. Weil der Mensch ist ja ein soziales Wesen, ja. Und wir sind eingebettet in einem sozialen Kontext. Und das muss natürlich auch eine gewisse Harmonie ergeben, ja, das Miteinander. Und deswegen interessiert mich genau dieser kritische Punkt so sehr, weil ich verstehen möchte, wie du auch vielleicht deine Patientinnen und Patienten dahin bringst, das für sich zu erkennen. Ja? Wo sind die Grenzen und ja, wie weit sollte ich gehen und nicht, wie sehr kann ich innerhalb dieser, ich optimiere mich selber und dann klappt das schon alles mit der Resilienz, mit diesem Thema so performen müssen. Ja, ich glaube, das ist nämlich so eine absolute Obsession irgendwie unserer Zeit, die auch echt extrem ins Ungesunde gehen kann, dass man immer so versucht, sich selber so maximal anzupassen. Wie arbeitest du an diesem Punkt mit deinen Patientinnen und Patienten?
Ich hol mal die vier hauptsächlichen Resilienzfaktoren mit ins Spiel und beantworte dann deine Frage. Für mich sind die hauptsächlichen Resilienzfaktoren, und da lehne ich mich an den Dr. Galuska an, das ist nicht meine eigene Kreation, der hat damals gesagt, die drei wesentlichen Resilienzfaktoren sind die drei S, das S wie Siegfried. Es ist Selbstvertrauen, es ist soziale Unterstützung und es ist Sinn.
Mhm.
Alle drei mit S, Selbstvertrauen, soziale Unterstützung und Sinn. Für mich persönlich wird das vierte S noch ergänzt, nämlich das Selbstmitgefühl, das durch die Studien der Christine Neff in der Self-Compassion-Forschung mit reinkam. Ja, aber wir haben vier S, die Resilienz des Menschen stärken können.
Ja.
Und jetzt komme ich zu dem einen S, nämlich dem Selbstvertrauen. Weil das ist jetzt die Antwort auf deine Frage. Wenn Menschen natürlich noch mit einem reduzierten Selbstvertrauen unterwegs sind, dann darf, um die eigenen Entscheidungen ins Leben zu bringen und zu verantworten, Selbstverantwortung, erstmal die Selbstreflexion und die Selbstwahrnehmung und das Selbstbewusstsein stehen. Die Selbstwahrnehmung kann nur stattfinden, wenn die Selbstzuwendung in der Vorstufe sich erlaubt wurde.
Ja.
Und da stelle ich jetzt in meinen Begegnungen mit Frauen fest, dass die Stufe bei Frauen zur Selbstzuwendung offensichtlich eine höhere Hürde ist, als sie das bei Männern ist. Um Gottes Willen, das ist jetzt natürlich keine statistisch signifikante Aussage. Ja? Und jeder würde sagen, wo hast du denn das gelesen, wo hast du denn das her? Gibt es da einen Beweis dafür? Ja. Dennoch erlaube ich mir aus dem Erfahrungswissen und aus dem Austausch mit vielen anderen KollegInnen, dass Frauen offensichtlich in ihrem Sozialisationsprozess mehr in die Außenwahrnehmung gebunden sind. Schau mal, ob es den anderen gut geht, kümmere dich mal um die, frag mal, ob die Bedürfnisse haben und irgendwann bist du dran. Also ich merke, ich überspitze, ja, aber vielleicht merkt man es so auch ein bisschen mehr, weil der Appell würde dahinter stehen, Frauen, erlaubt euch mehr in die Selbstzuwendung zu gehen.
Mhm. Ja.
Und wenn du dir das erlaubst, dann kannst du nämlich auch wahrnehmen, was habe ich denn für Bedürfnisse, was habe ich denn für Wünsche, wo und wie und wann möchte ich mich denn um mich kümmern. Das geht aber wirklich nur, wenn du diese Außenfixierung beiseite lässt. Und das ist nicht so einfach. Also man darf jetzt nicht hergehen und sagen, wendet euch doch einfach euch selber zu, weil wenn es so einfach wäre, würden es die Frauen ja auch machen.
Genau.
Und um es jetzt noch ein bisschen komplexer zu machen, würde ich sagen, es geht gar nicht ums Geschlecht, Mann oder Frau, sondern es geht um die männlichen oder weiblichen Energieanteile. Also auch Männer, die eher diese weiblichen Energieanteile haben, erlauben sich die Selbstzuwendung weniger als es. Ja.
Absolut, ja, genau. Weil man beobachtet das definitiv auch an Männern. Und das ist genau, es geht nach dieser nach diesem Selbstverständnis, ne? Und nach diesem Ausleben dieser verschiedenen, ja, Energien, ja? Die Kümmerer, ja? Eher so die, ja,
ja.
Die Kümmerer, ja, die halt im Außen sind und schauen, was kann ich noch für Bedürfnisse irgendwie erfüllen, befriedigen, ne? Und wer braucht hier noch irgendwas? Ja, also ich erkenne mich da nicht nur selber, sondern ich erkenne darin auch ganz viele Menschen, die ich so kenne, und das ganz schnell, ja, dann mit einem schlechten Gewissen irgendwie, dass man sich mit einem schlechten Gewissen irgendwie rumärgert, sage ich mal, wenn man dann mal, ja, was für sich getan hat, obwohl man auch wirklich merkt, das habe ich jetzt irgendwie gebraucht. Aber was würdest du sagen, woher kommt das und welche Sozialisierung macht das, dass wir das so tun? Also, dass das auch so teilweise so ein bisschen verpönt wird und klein gemacht wird, dieses Bedürfnis, ja, und weil im Grunde genommen Frauen waren ja in den Geschichten der Göttinnen, der Sagen, der Mythenfiguren, ja, die waren immer schon gut, aber auch teilweise böse und hatten irgendwie, ich sag mal, auch eher so negativ konnotierte Emotionen, ja, und haben sie auch ausgelebt, haben gekämpft, haben sich Sachen genommen. Und diese Qualitäten sind ja eigentlich gar kein Teil mehr des heutigen weiblichen Bildes, würde ich mal so formulieren.
Genau. Und mit der Frage steigst du jetzt natürlich eher in den Coaching- oder therapeutischen Bereich der Resilienz mit ein. Weil die Entstehungsgeschichte, warum Menschen, und jetzt nehmen wir mal Männlein und Weiblein wieder gemeinsam rein,
ja,
warum Menschen weniger in die Selbstwahrnehmung gehen als in die Außenorientierung, liegt im Ursprung daran, dass wir als Babys, wenn wir auf die Welt kommen, abhängig sind von unserem Umfeld. Das heißt, das Baby und das kleine Kind muss seine Sinne nach außen richten und schauen, wie wirkt sich ein bestimmtes Verhalten von mir aus? Ist es eher belohnend oder ist es eher bestrafend im Sinne von, oh, jetzt distanzieren sie sich von mich, ja, und von mir, und ich werde alleingelassen oder mir werden meine Bedürfnisse nicht erfüllt? Und das Kind lernt sehr, sehr früh in seiner Abhängigkeit, die Bedürfnisse der anderen in den Vordergrund zu stellen, weil es das Überleben sichert. Diesen Prozess wieder auszubalancieren, ich will gar nicht sagen, rückgängig zu machen im Sinne von, hahaha, jetzt beobachte ich aber nur noch egozentrisch meine eigenen Bedürfnisse und die anderen sind mir egal, sondern auszubalancieren, einen Blick für die anderen und für sich zu haben. Das ist aus meiner Sicht die große Kunst, die wir alle lernen dürfen.
Ja.
Und das würde uns auch, wenn wir das mal schaffen, das auszubalancieren für und in uns selbst und mit unserem Umfeld, würde uns wesentlich mehr Frieden und Resilienz spenden. Der Weg ist aber ziemlich anspruchsvoll, weil du durch diese Ängste, die in uns stecken, um Gottes Willen, wenn ich mich jetzt mir selber zuwende, dann könnte ich die Fürsorge von außen verlieren, was meinen Tod bedeuten würde. Ich glaube, manche sitzen jetzt gerade vor dem Podcast und denken sich, binnen die reden jetzt über Tod. Diese Todesangst ist in unseren Zellen abgespeichert. Und wenn wir heute zum Erwachsenen sagen würden, ach komm, jetzt kümmere dich doch einfach mal ein bisschen mehr um dich, erlaub dir doch Selbstfürsorge und Selbstzuwendung, dann dürfen wir nicht vergessen, dass da archaisch und sozialisiert Höllenängste des Überlebens dahinter stecken.
Deswegen ist das auch so schwierig zu verändern.
Ja.
Und wäre dann ein Schritt in diese Richtung, das einfach mal auszuprobieren, dass der Mensch sozusagen dann merkt, ach, wenn ich das jetzt einmal mache, dann passiert ja eigentlich gar nichts. Also sich das einfach mal so zu trauen, trotz des Unbehagens damit sozusagen? Oder wie ist das Vorgehen dann?
Eine geniale Idee, die mit winzig, winzig, winzig kleinen Schritten beginnen darf. Und selbst bei diesen winzig kleinen Schritten wird der Mensch merken, dass eine fürchterliche Angst hochkommt. Du hast aber trotzdem recht. Die Zielsetzung wäre, versuche mal, das in winzig kleinen Schritten umzusetzen und beobachte mal, wie es dir gelingt und wo die Widerstandskräfte und die Ängste beginnen, die dich dann doch möglicherweise wieder lähmen und davon abhalten.
Ja, also das Thema der Selbstbeobachtung und Reflexion ist sicherlich auch ein wichtiges in dem ganzen, ich sag mal, Prozess. Und vor allen Dingen dann natürlich zu schauen, wo, also einmal die Selbstzuwendung überhaupt, ja, generell, aber natürlich auch Bedürfnisse auch aus den unterschiedlichen Bereichen, ja, zu sehen. Also bio, psychisch, sozial, spirituell. Was sind denn da sozusagen die Bedürfnisse, die irgendwie am wichtigsten gerade brennen und sich vielleicht dann auch in der Selbstzuwendung auch genau so zu fokussieren, ja, was es eben gerade so am meisten braucht oder welcher Reifen repariert werden muss, am schlimmsten kaputt ist, ja.
Ja, und ich betone nochmal, das kann alles erst reflektiert und eruiert und gefühlt werden, wenn ich wirklich mir erlaube, in die Selbstzuwendung zu gehen.
Ja.
Und der Schritt darf wirklich nicht unterschätzt werden, ja. Und den darf man den Menschen auch sagen und sie bestärken darin. Am Anfang wirst du immer wieder feststellen, dass es noch nicht klappt. Hab Geduld, bleib dran, ja, und übe es immer wieder. Ich vergleiche es oft ein bisschen mit dem Surfen, ja. Wie oft fällst du von einem Surfbrett runter, bis du irgendwann mal draufstehst und die Welle surfst? Und diese Angstwellen, die in dem Moment kommen, wo ich nur an Selbstzuwendung denke, die dürfen erstmal gelernt werden, gesurft zu werden.
Und jetzt nochmal zurück zu den 4 S. Das waren die
Selbstvertrauen, soziale Unterstützung, Sinn und Selbstmitgefühl.
Sinn und Selbstmitgefühl. Das, genau. Und im Grunde genommen, diese Selbstzuwendung, das ist das Selbstmitgefühl, richtig? Und daraus, oder noch nicht ganz?
Nee, die Selbstzuwendung ist erstmal die Selbstzuwendung. Das Selbstmitgefühl, du könntest es auch, wenn du spirituell formulieren willst, als Selbstliebe bezeichnen.
Ja.
Die Selbstzuwendung hat noch nichts mit Selbstliebe. Gut, mit einem Teilaspekt, ja. Also du liebst dich so sehr oder du leidest so sehr, dass du jetzt die Entscheidung triffst und jetzt wende ich mich aber mir zu.
Ja. Und das Thema Selbstwahrnehmung, Nummer 1, das ist es eine
Selbstvertrauen.
Selbstvertrauen. Mhm. Und das Selbstvertrauen, die Nummer 1, woraus speist sich das? Also, wie kann ich auch das verbessern, sag ich mal?
Das Selbstvertrauen, das Selbst sind ja die 4 Aspekte, bio, psycho, sozial, spirituell. Das heißt, Selbstvertrauen speist sich aus diesen 4 Bereichen, um es etwas konkreter zu machen.
Ja.
Ich vertraue dann meinen Körper. Ich vertraue meinen Gedanken, Glaubenssätzen, Gefühlen, kompletten Lebenserfahrungen. Ich vertraue meinen sozialen Beziehungen. Und ich vertraue meinem Sinnempfinden und meine Spiritualität. Daraus speist sich dein Selbstvertrauen. Und für gläubige Menschen, die würden jetzt so sagen, ja, aber ich ergänze das ganz gern durch ein Gottvertrauen oder ein Vertrauen in eine höhere Macht, ja, und in der Kombination ist es für mich dann heilsam oder resilient.
Okay. Und die anderen beiden in der Mitte, die kann man wahrscheinlich auch irgendwie weiterentwickeln und üben. Woraus speisen die sich?
Genau. Also gehen wir mal über zur sozialen Unterstützung. Bei der sozialen Unterstützung darfst du lernen zu differenzieren, welche Sozialkontakte sind bei mir kraftraubend und welche sind kraftspendend. Weil unter sozialer Unterstützung versteht man die kraftspendenden Kontakte. Das ist ganz wichtig, weil Sozialkontakte hat jeder von uns. Aber mal wirklich sich zu erlauben, hinzuschauen, wer raubt mir Kraft und wer spendet mir Kraft, ist ja schon wieder ein Akt der Selbstfürsorge.
Ja.
Ja. Das Ganze kannst du natürlich ausweiten und sagen, ich sage nur, du kannst anfangen im privaten Umfeld, du kannst aber auch sagen, tun mir die Sozialkontakte in dem Unternehmen oder an dem Arbeitsplatz, wo ich mich befinde, noch gut oder in den Vereinen, wo ich aktiv bin oder whatever. Ja.
Ja.
Und der Sinn, gut, den haben wir schon jetzt länger diskutiert,
ja.
Und
ja.
Das Selbstmitgefühl. Viele fragen dann, hä, Selbstvertrauen und Selbstmitgefühl, wo ist denn jetzt da der Unterschied? Einfach und reduziert erklärt, könnte man sagen, dass das Selbstvertrauen eher was Kognitives ist, während das Selbstmitgefühl, wie es schon im Namen steckt, was Emotionales ist.
Ja? Das ist, finde ich, auch eine riesen klaffende Lücke teilweise, die man so beobachten kann, dass du mit Menschen sprichst, die sind genial und die wissen es auch von sich selber, dass sie irgendwie großartig sind, dass sie, weiß ich nicht, intelligent sind, dass sie viel Gutes tun, dass sie wahnsinnig viel Wert schaffen für andere Menschen und sie spüren das aber nicht. Sie spüren nicht, wie gut sie sind. Und das ist ja genauso dieses, ne, diese Differenz zwischen dem, was ich weiß, also kognitiv, und dem, was ich fühle. Und ich glaube, das erkennt man auch relativ schnell dann, ja. Ich weiß, dass ich das bin, aber irgendwie kommt es halt trotzdem nicht so richtig in meinem Herzen an, diese Energie. Wie kann man das verändern, frage ich mich.
Eine tolle Frage. Weil die meisten Menschen, die mittlerweile zu mir in die Begegnung kommen, haben einen langen, langen Weg hinter sich. Die sind unheimlich weit oft im Thema Mindset.
Mhm.
Ja, die haben ihr Mindset austrainiert und kommen dann und sagen, Herr Roth, ich glaube, ich habe so viel verstanden. Ich habe es wirklich verstanden. Und trotzdem habe ich an mancher Stelle das Gefühl, dass ich mich im Kreis drehe oder aus einem bestimmten Prozess nicht rauskomme.
Ja.
Und da braucht es eben dann die Integration vom Feelset.
Von was?
Feelset. Das eine ist für mich
Mindset und Feelset.
Und Feelset. Und das fehlt mir in dieser Betrachtung eines Entwicklungs- oder Change-Prozesses oder Wandlungsprozesses, fehlt mir das oft, weil das Feelset, also die Gefühle,
ja.
Die Welle will ja gesurft werden.
Total.
Wenn ich aber ständig mich nur im Mindset bewege, dann bin ich relativ untrainiert, wenn die Gefühlswelle kommt. Ja, und dann drehen wir uns immer wieder im Kreis.
Mhm.
Und ich finde die Mindset-Arbeit unheimlich wichtig. Sie reicht aber oft nicht aus.
Mhm. Genau, weil das, was natürlich am Ende unsere Gesundheit ebenso beeinflusst wie unser Mindset, ja, ist natürlich vor allen Dingen unsere Gefühle. Ja, ich sag mal so, dieses Spektrum der Gefühle, was wir so, wenn man so irgendwie die Gefühle, seine eigene Gefühlsmappe irgendwie mal zeichnet und die, und dann jedes Gefühl so seinen Kreis hat und diese Kreise werden dann eben größer, je nachdem, wie häufig man dieses Gefühl zum Beispiel fühlt im Leben. Ich glaube, das ist sehr hellend, wenn man das mal erkennt, ne? Weil das, so fühlt sich dein Leben eben an, ja. Und das, deswegen finde ich das so mächtig zu überlegen, zu verstehen, wie kann ich denn dieses Feelset jetzt wirklich beeinflussen, ja? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich fühle, dass ich wertvoll bin, dass ich fühle, dass ich etwas verdient habe, dass ich fühle, dass ich es verdient habe, mich mit Menschen zu umgeben, die mir gut tun, ja? Und dass ich mich nicht immer nur kümmern muss und Energie geben muss, sondern dass ich mir Energie auch nehmen darf. Wie integriert man das?
Der erste Schritt in dem Prozess ist die Entscheidung. Die Entscheidung, dass du dich jetzt dir zuwendest und all deine Gefühle, die in dir sind, integrieren möchtest. Das ist der allererste Schritt. Die Entscheidung, die Gefühlswelt überhaupt mal kennenzulernen. Und jetzt oute ich mich mal, ja, als 45-jähriger Psychologe war bei mir die Erschöpfung da.
Mhm.
Obwohl ich ja wusste und mich ja kognitiv mit dem Allen in der Tiefe auseinandergesetzt habe und in der Überheblichkeit und Hybris gelebt habe, Wolfgang, wenn du das verstanden hast, dann reicht es. Ja, das war ein Aspekt von dem Ganzen. Der andere war natürlich eine fürchterliche Angst vor diesen Gefühlen.
Mhm.
Ja? Und erst in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, und jetzt wende ich mich all dem, was da in mir an Gefühlswelt ist, und integriere das auch noch dazu, hat's begonnen, rund zu werden. Und es ist noch lang nicht rund, ja?
Ja.
Aber es hat sich was verändert, ja? Es ist entspannter geworden, weil ich mich nicht mehr mit viel Energieaufwand gegen diese Gefühle gestellt habe, die fließen wollen. Und darum geht es letztendlich. Die Gefühle wollen fließen. Und die Psychoneuroimmunologie, ja, die hat uns gezeigt, dass wenn wir Gefühle nicht fließen lassen und sie unterdrücken, Mikroentzündungen im Körper entstehen, die unser Immunsystem schwächen und darauf aufbauend Krankheiten in Anführungsstrichen entstehen.
Ja.
Also einen direkteren Zusammenhang kann man gar nicht mehr finden. Gefühle nicht fließen zu lassen heißt, ich schade mir, schwäche mein Immunsystem und laufe Gefahr, weniger resilient oder gesund oder weniger Wohlbefinden zu haben, weil ich diese Gefühle unterdrücke.
Ja, und da schließt sich auch der Kreis wieder, ne? Weil du am Anfang schon gesagt hast, dir geht es heute viel mehr auch um die Integration der Schwächen, ja, und der Arbeit sozusagen an genau diesem Thema und nicht immer nur an der Entwicklung der Stärken. Und das muss sich die Waage halten.
Mit 45 hätte ich dir noch geantwortet, nee, muss ich nicht. Mein Körper und meine Seele hat dann irgendwann gesagt, musst du nicht, aber dann fühlt es sich halt so an, wie es sich jetzt anfühlt.
Und diese Menschen landen dann eben häufig bei dir und sagen, Wolfgang, ich habe alles verstanden, aber so richtig, was ist dann die Hauptherausforderung? So richtig glücklich sind sie nicht oder so richtig erfüllt sind sie nicht? Oder was sind so die Ausgangssituationen, warum Menschen zu dir kommen?
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war nun der erste Teil zu unserem Thema Resilienz mit Wolfgang Roth. Nächste Woche wartet dann der zweite Teil auf euch.
Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.